Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Oliver Kalkofe. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr diesen Namen hört? An den frühen Kalkofe, der Anfang der 90er die Radiocomedy im Frühstücksradio von FFN neu definierte und ikonische Figuren wie Onkel Hotte schuf? Oder an den Kalkofe von Kalkofes Mattscheibe, der mit seiner beißenden Satire das Fernsehen in den 90ern jede Woche aufs Neue in die Luft sprengte und dafür 1996 auch einen Grimme-Preis bekam? So habe ich ihn am stärksten in Erinnerung. Wie wäre es mit Kalkofe, dem Liebhaber und Parodist trashiger Filme? Von Wixer bis Schläferz. Oder denkt ihr vielleicht sogar an Kalkofe heute, im Internetzeitalter, der im Podcast Kalk und Welk mit seinem alten Frühstücksradiokollegen Oliver Welke über Politik diskutiert, 118.000 Follower auf X hat und der vor 3 Wochen in Mahl die besondere Ehrung des Donep Media Awards entgegennehmen durfte. Den Preis hat er, wie er selbst sagt, nicht als Aufforderung empfunden, sich zur Ruhe zu setzen, sondern im Gegenteil, zum Weitermachen. Ein guter Anlass trotzdem, um mit Oliver Kalkofe über Medien damals und heute zu sprechen, darüber, warum Humor und Medienkritik immer noch so selten zusammengedacht werden und darüber, wie sich sein eigener Humor im Laufe der Jahre verändert hat. Im Anschluss als Medienkritik oder eher Medienempfehlung gibt es dann noch etwas, das gut zu Kalkofes Anfängen beim Frühstücksradio passt. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Herr Kalkofe.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
In der Podcast-Beschreibung von Kalk und Welk heißt es, nicht alle alten weißen Männer sind doof. Wie sorgt man denn dafür, dass man gerade als Medienkritiker nicht doof wird, wenn man älter wird?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es mir wirklich gelungen ist. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Es ist ja wirklich ganz deutlich, dass die Medien, und damit rechne ich jetzt eben auch all die modernen Formen davon ein, schon dazu da sind, das Gehirn zu zersetzen. Also das heißt, die Menschen einzulullen und in so eine Form des Konsums und des Verbrauchs reinzuziehen, wo es auf Inhalte gar nicht mehr groß ankommt, sondern Hauptsache, man klickt, man ist da und das Gehirn schaltet sich ab und geht so in einen Dauerbetriebsmodus. Deswegen ist es echt nicht einfach, da irgendwie noch ein bisschen den eigenen Restverstand aktiv zu halten. Wir geben uns Mühe und das ist natürlich heute als alte weiße Männer schön gesagt eben ja noch mal schwerer, weil bei uns noch immer so dieser Nostalgiefaktor dazu kommt und man dann so boomerig unterwegs ist und so viele Leute immer denken, war früher war doch alles schöner, was absoluter Blödsinn ist, was absoluter Quatsch ist. Es war halt anders. Wir erinnern uns nur daran positiv, weil wir es überlebt haben und weil es ein bisschen übersichtlicher war als heute. Also das heißt, nicht zu verblöden ist ein aktiver Prozess, um den wir uns alle kümmern müssen.
Also wenn es früher nicht besser war, dann heißt das ja auch, Sie sind nicht damals zu streng gewesen. Das könnte man ja sonst auch meinen. Und Sie würden das jetzt inzwischen bereuen, als Sie die Mattscheibe gemacht haben und so weiter.
Auf keinen Fall, nein, ich bereue nichts, was ich damals gesagt habe. Es war damals alles richtig und adäquat. Man muss sich nur mal so weit zurückerinnern. Also in den 90ern, Mitte der 90er, 94, fing die Mattscheibe im Fernsehen an, vorher war es schon im Radio. Da hatten wir eine komplett andere Medienwelt. Das heißt, es war sehr überschaubar von der Menge der überhaupt möglicherweise erreichbaren Medien, sagen wir mal so, die man konsumieren konnte. Wir litten eher an einer Überharmonisierung. Also das heißt, wir hatten das Privatfernsehen gerade bekommen. Wir versuchten, alles nachzuholen, was uns an Unterhaltung vorher nicht geboten und nicht erlaubt wurde, denn die öffentlich-rechtlichen Sender, als die alleine nur da waren, hatten es schon sehr darauf abgesehen, dass es immer so ein Touch von Bildung bei allem dabei ist und Unterhaltung wurde streng reglementiert, da gab es nicht zu viel von. Das Privatfernsehen holte alles auf, was wir in den Jahrzehnten verpasst hatten und das führte dann zu so einem Overkill und alles war nur gut gelaunt, jeder war gut drauf, man wollte nur happy sein, fröhlich sein. Da hat sich keiner groß Gedanken gemacht und die Volksmusik und Volksmusiksendung war so die Krone des Irrsinns, der damals existierte, weil es gab wirklich an jedem Tag auf einem der Primetime-Sender eine große Volksmusikshow, wo wir in die Zwangsharmonie geschunkelt wurden, bis die Lederhose qualmte und alle grinsten und freuten sich und waren happy und wir haben nie gedacht, dass das nochmal anders wird und heute, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Volksmusiksendungen, die es heute noch gibt, das in der Form von früher, das sieht man manchmal vielleicht noch ansatzweise mal im MDR oder ähnliches. Das hat sowas von Streichelzoo und Gnadenhof. Aber das ist heute, heute leben wir in einer komplett anderen Welt. Und damals, ja, da waren wir, da haben wir uns schon an den Kopf gefasst, wenn wir nur wieder irgendwie Marianne und Michael oder Judith und Mel oder sonst irgendwen gehört haben und dachten, blöder geht's nicht mehr. Wie dumm waren wir? Wir ahnten nicht, wie schlimm es noch werden würde.
Aber das heißt, es war ja auch damals nicht irgendwie gesellschaftlicher Konsens oder sowas, dass diese Sendungen gut waren. Sie liefen halt irgendwie gut bei einem bestimmten Publikumsfragment.
Nun, das ist ja nie wirklich gesellschaftlicher Konsens, dass etwas besonders gut ist, nur weil die Quote gut ist. Also das heißt, was wir heute an Trash-TV und Scripted Reality und Ähnlichem haben, ich glaube, da ist auch gar nicht so weit zu sagen, dass wir uns alle einig sind, dass das jetzt eine Top-Fernsehunterhaltung ist. Und trotzdem passiert's. Das ist halt das Problem, was wir schon immer haben mit Quote, Erfolg, Wirtschaftlichkeit etc. Und das heißt, damit hat man früher einfach nur am einfachsten die Leute gekriegt. Und es geht eigentlich, das ist ja das ein bisschen das Problem bei den beim Privatfernsehen, die einfach sehr finanziell orientiert sind. Wie kriegst du mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Leute kostengünstig vor den Apparat und kannst viel Werbung verkaufen? Deswegen wäre es eigentlich immer die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender gewesen, dagegen zu steuern und zu sagen, wir machen trotzdem auch gute Unterhaltung und innovatives Fernsehen, gucken aber nicht unbedingt auf die Quote. Das ist leider auf beiden Seiten also nicht passiert. Man muss eben beiden Seiten, wenn sagen, ihr habt eure Aufgabe nicht erfüllt oder ihr seid weit hinter euren Möglichkeiten zurückgeblieben. Aber was die Quote angeht, da ist es halt immer so, das, was, wo man genügend Leute kriegt, dass es sich noch finanziert und dass ein Plus dabei überbleibt, das wird dann einfach gemacht. Und da ist egal, ob das wirklich gut ist oder schlecht oder ob die Leute es sehen wollen. Wenn sie es fressen, wenn man es ihnen hinstellt, das reicht.
Ich höre da trotzdem bei Ihnen so eine gewisse Altersmilde raus, wenn Sie sagen, naja, damals war es zwar schlimm, aber wir wussten ja noch nicht, was uns bevorstand. Wie navigieren Sie sich denn heute durch die Medienlandschaft?
Heute navigiere ich mich so dadurch, dass ich das, was ich nicht mehr gucken muss, auch aktiv vermeiden darf. Das ist erstmal schon ein großer Vorteil. Damals, als ich jetzt in den ganzen Jahren, in denen ich die Matscheibe wirklich aktiv betrieben habe, also bis Anfang 2020 ungefähr, bis Ende 2020, da habe ich wirklich alles gucken müssen. Und je schlimmer, desto öfter und desto mehr. Jetzt bin ich froh, dass ich vieles davon nicht mehr sehen muss, obwohl es mir immer persönlich absolut in den Fingern juckt und ich denke, da müsste ich jetzt was machen. Ansonsten ist natürlich das Problem, was wir jetzt heute alle erleben, ist eine Überforderung, was die Medien angeht. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten an Dingen, die wir sehen können, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir gucken sollen. Also das erlebe ich auch bei mir. Jetzt, wo ich die Zeit habe, dass ich auch selektiv gucken kann und dass ich das sehen kann, was ich möchte. Und wenn ich jetzt wirklich mal schaue, gibt es halt so viel, gerade im fiktionalen Bereich, was allein durch die Streaming-Dienste uns jetzt geboten wird, was wirklich toll ist und was einem einfach Spaß macht und wo man, was man sich gerne freiwillig anschaut, aber die Übersichtlichkeit fehlt. Und deswegen ist bei vielen, glaube ich, zu Hause dann immer wieder dieser Impuls nach einem langen Arbeitstag, wenn man kommt, oh, ich schalte jetzt trotzdem einfach nur den Fernseher an und ich seppe mich so durch. Und wenn man einmal in diesen Strudel gerät, da kommt man dann nicht so schnell raus, weil da wird's wirklich das, was wir eben zu sehen kriegen, eigentlich immer flacher und inhaltsloser, weil sich die Inhalte immer mehr in die Mediatheken, Streamingdienste und anderen Plattformen verlegen. Aber da wird's dann eben irgendwann so unübersichtlich, dass wir uns da gar nicht mehr zurechtfinden.
Also das heißt, es sind eigentlich für jeden gute Sachen da, aber man muss sie lange suchen.
Wir hatten noch nie so viel an guten Angeboten. Also ich sage es so, es müsste heute niemand mehr schlechtes Fernsehen oder schlechte Dinge gucken. Das wäre nicht mehr nötig. Früher mussten wir das oft, weil es einfach nichts anderes gab. Das Problem ist nur, wir sind gar nicht, also wir als Menschen, sage ich mal, sind nicht so clever, rational, vernünftig, wie wir immer denken. Und wir sind auch einfach Menschen. Also das heißt, wir sind auch erschöpft. Auch unser Kopf und unser Gehirn ist auch ein Organ, das viel arbeiten muss und was sich einfach mal gerne gemütlich in der Brägensuppe hinlegt und die Synapsen baumeln lässt. Und dieses Suchen, Entscheidungen treffen, etwas finden, sich auf etwas Neues einlassen, das darf man nicht unterschätzen. Und aus diesem vielen, was wir da kriegen können, ist es eben gar nicht so leicht, das Richtige rauszufiltern. Und wenn man das nicht aktiv tut, dann bleibt man ganz schnell, genauso wie sonst auch früher, am ersten Teil hängen, was irgendwie einen befriedigt und wo man sagt, ach, guck mal, das ist ja lustig. Haha, oh, wie sieht denn das aus? Und da will ich mal, warum schreien die sich denn da jetzt an? Warum passiert denn da jetzt gerade dieses? Und dann bleibt man da hängen. Also so sind wir nun mal gepolt.
Das passt ja vielleicht auch dazu, dass die 90er, ich will nochmal auf sie zurückkommen, gerade wieder total zurückkommen, weil Leute, die wahrscheinlich so alt sind wie ich, bin jetzt knapp über 40, jetzt die Programmentscheidungen treffen und ihrer eigenen Jugend hinterherhängen und Leute wie Stefan Raab einfach nahtlos da weitermachen, wo sie in den 90ern mal angefangen haben. Ist das denn irgendwie auch was Gutes, so dieses Vertraute?
Also ich möchte gar nichts Negatives über die Nostalgie sagen, weil Nostalgie ist ein angenehmes Gefühl und sich an Dinge zurückerinnern ist etwas Schönes. Und dass wir, die etwas, also sagen wir mal, die alle über 30 sind, ja, die Möglichkeit haben, dass wir uns noch mit vielen anderen Menschen unseres Alters gemeinsam an Erlebnisse erinnern können. Das ist etwas, was den zukünftigen Generationen zu einem Großteil fehlen wird, weil eben diesen Moment, dass man weiß, man hat gestern etwas Bestimmtes geguckt, man hat in einer Woche etwas Bestimmtes gesehen oder man ist den Charts gefolgt, man hat die Songs gemeinsam gehört oder ähnliches. Das ist eben durch die schon erwähnte Vielfalt heute kaum noch möglich, dass man so weiß, der andere hat das auch. Also in den 70ern, auch in den 80ern, da ging man auf den Schulhof und man wusste, also mindestens die Hälfte hat wahrscheinlich eins der Programme gesehen von gestern. Man hatte sofort etwas, worüber man sich unterhalten konnte. Und das erweckt dieses schöne Nostalgiegefühl, was viele haben. Das verklärt aber natürlich auch im Kopf die Realität. Das heißt, wir denken dann häufig, das war früher ganz toll. Und vieles war auch früher ganz toll, weil uns vielleicht auch die besseren Vergleiche fehlten. Und wenn wir das dann heute uns wieder ansehen, oder besser gesagt, wenn wir heute es dann aufwärmen und genau 1:1 nachspielen, ohne es zu aktualisieren, also sagen wir dem Ganzen einen Upgrade zu verpassen, der zu uns passt, der ist jetzt nicht übermodernisiert, aber der vielleicht, sagen wir mal, unsere persönliche Entwicklung dabei mit betrachtet, dann versinken wir meistens in so einem Sumpf, dass wir so denken, boah, ist aber auch irgendwie langweilig. Oder nur noch, oder man reagiert nur wie der Pavlovsche Hund, wenn es klingelt, wenn irgendetwas gesagt wird, was man von früher kennt, oder man ein Gesicht sieht, was man von damals kennt. Und das ist dann eher so eine negative Art von Nostalgie, weil die einen nur einlullt und einem eine falsche Realität von damals vorgaukelt. Ansonsten ist es verständlich, dass man dieses Gefühl hat. Und das mit der Moderne zu verbinden, ist auch eine gute Sache, finde ich. Nur selten gelingt es gut.
Hat sich denn Ihr Humor verändert in den letzten 30 Jahren?
Definitiv, klar. Also wenn ich dran denke, worüber ich als Kind oder als Jugendlicher gelacht habe, das ist sowieso nochmal was anderes, aber auch worüber ich früher gelacht habe, ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was es heute gibt. Außerdem hat sich die Art und die Vielfalt des Humors total verändert. Also allein durch Menschen wie Ricky Gervais, der eben die Mockumentary The Office erfunden hat, und dann mit in Deutschland haben wir Stromberg und all diese Formen von Humor, die es heute gibt, sind ganz anders als das, was wir früher hatten. Dazu kommt noch, dass wir in Deutschland jahrzehntelang in einer Dürrezone des Humors gelebt haben, weil wir uns lange Zeit nicht getraut haben oder außer Blödeln und politischem Kabarett kaum was zugelassen haben, und all die verschiedenen Formen, damit haben wir überhaupt nicht experimentiert. Also Humor wurde bis wirklich in die späten 90er bei uns, fand so gut wie gar nicht statt, ja, und wurde eben nicht ernst genommen im Businessmodell, und deswegen wurde es eben auch überhaupt nicht präsentiert. Und da gibt's heute ganz viel. Aber auch hier muss man einfach sagen, es gibt halt so viele Arten von Humor, deswegen ist es auch nicht mehr so, nicht jeder muss über alles lachen, nicht mehr jeder kann über alles lachen. Es ist schwerer, große Mengen von Leuten über das Gleiche lachen zu lassen, aber dafür hat man die Chance, dass man viele, viele Communities finden kann, mit denen man richtig herzlich lachen kann. Also das heißt, man muss einfach lernen, mit einem größeren Spektrum an Humor umzugehen. Das ist nicht mehr nur der Sketch oder es ist nicht mehr der Witzeerzähler, den es früher mal gab. Und es ist auch nicht nur der Stand-up-Komiker, der irgendwie mal irgendwann kam, sondern es ist einfach im Comedy-Bereich, es ist unglaublich vielfältig geworden. Und deswegen lache auch ich über so viele unterschiedliche Sachen, dass ich mich aber auch immer wieder freuen kann, weil Humor lebt auch von einer Überraschung und ich freue mich, dass ich immer wieder momentan überrascht werden kann.
Dass Sie Medienkritik und Humor verbunden haben, ist ja eigentlich immer Ihr Markenzeichen gewesen und Sie haben auch schon öfter in Interviews zum Beispiel gesagt, dass es vielen schwerfällt, die Sachen zusammenzudenken anscheinend, weil Kritik sonst immer so was Ernsthaftes ist. Was glauben Sie, woran das liegt?
Na, ich glaube, also wir haben eben mit Humor ein Problem gehabt, die Deutschen. Und zwar einfach deswegen, das sind immer langfristige Entwicklungen, wenn man da guckt. Aber nach dem Krieg hatten wir mehrere Jahrzehnte, da hatten wir keinen Grund zu lachen. Und da hatten wir auch keinen Grund, in der Öffentlichkeit zu lachen. Die anderen Nationen, die durften schon viel früher lachen und vor allem, die durften auch über uns lachen. Denn Deutschland als Nation hatte dem Rest der Welt ein Leid angetan. Und da musste man dann auch wieder mit Humor dagegen arbeiten. Aber wir, also als Hauptverursacher, hatten uns da wirklich erstmal ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Und das hat man halt gemerkt. Und der Aufbau, der Wiederaufbau von Deutschland war sehr ernst. Und deswegen hatte Humor da eine untergeordnete Rolle, sondern die Menschen haben sich sehr ernst genommen und haben alles, was um sie herum passierte, und ihr Alltagsleben auch sehr ernst genommen. Und das änderte sich erst so 80er, 90er Jahre. Und als man da dann versuchte, als ich mit der Mattscheibe kam, wirklich eben kritische Dinge zu sagen und Humor reinzubringen, war es am Anfang eher so, dass die Leute mir immer sagten, ja, was willst du denn nun? Willst du Kritik üben? Oder willst du lustig sein? Und ich dachte immer, hey, es geht doch beides. Man darf doch lachen und dabei denken. Das war etwas, was bei uns im deutschen Humor vorher, mit Ausnahmen von Loriot und wenigen, die es gab, eher ausgeschlossen wurde. Das änderte sich erst ganz langsam und ich glaube, heute ist es wichtiger denn je. Wir sehen es durch Formen wie die Heute-Show, wie Extra 3, wie Böhmermann und anderes. Also die versuchen mit Humor uns auch politische Sachzusammenhänge zu erklären und schwierige Konstrukte im menschlichen Miteinander uns irgendwie durch Humor näher zu bringen. Und wenn wir etwas kapieren und dabei lachen, das heißt, dass auch unsere Emotion dabei angesprochen wird, dann hat das einen viel größeren Nutzen für den Menschen, als wenn wir etwas nur erklärt bekommen, so wie in der Schule. Also das heißt, das Lachen kann uns sehr, sehr helfen, Dinge, die komplex erscheinen, zu verstehen und damit besser umzugehen. Wenn wir auch mal sagen, also es geht nicht um Auslachen, sondern um miteinander lachen und Dinge zu verstehen und auch über sich selbst zu lachen. Also Ironie ist dabei ganz wichtig.
Aber ist das nicht gerade in der Parodie ein total schmaler Grat, nicht ins Auslachen zu verfallen? Also egal, ob man jetzt sich über bestimmtes Personal amüsiert oder ob man über alte Filme lacht oder so?
Sicher, und das wird deswegen auch oft missverstanden. Aber eine gute Parodie kann man nur machen, wenn man auch den parodierten Inhalt in irgendeiner Form mag oder zumindest respektiert. Also das heißt, sich einfach hinstellen und eben sagen, wie doof ist das, das reicht da eben nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn man das richtig macht, dann ist das auch eine Form von, guck mal, ich habe mir die Zeit genommen, das mal zu hinterfragen. Und eine gute Parodie auf Genres oder ähnliches ist ja zum Beispiel auch immer, dass man merkt wie, ja genau, also ich merke etwas, wo ich denke, genau das habe ich auch gedacht und das habe ich auch schon gesehen und das ist vielleicht gar nicht logisch oder das ist ja eigentlich bescheuert. Und hier hat man das sehr schön analysiert und das auf den Punkt gebracht. Also es ist dann eine, man merkt, man hat sich mit der Geschichte auseinandergesetzt. Mhm. Das war bei mir auch immer so. Auch natürlich, ich habe natürlich auch sehr über viele der Protagonisten und Protagonistinnen gelacht und habe auch gesagt, wie bescheuert ist das denn? Das war aber auch immer damit verbunden, dass das hauptsächlich auch aus einer Zeit kam, wo die Menschen, die ich da parodiert habe, sich unfassbar ernst genommen haben und denen diese Selbstironie fehlte. Und das war eigentlich immer so ein bisschen das, wo ich sagte, guckt euch das mal an vorm Spiegel und denkt mal, ihr wärt jetzt ein Zuschauer und ihr würdet da auch lachen, weil ihr macht hier jetzt gerade irgendwie etwas falsch, also ihr übertreibt es in die eine oder andere Richtung. Und das habe ich ja eigentlich immer nur versucht herauszuarbeiten. Und das heißt, die Leute auch, selbst wenn ich sie ganz bescheuert fand oder wenn ich etwas ganz furchtbar fand, irgendwie fand ich es auch immer liebenswert und irgendwie fand ich es auch immer eben auf angenehme Art lustig und deswegen habe ich mir dann auch vorgenommen.
Ist eigentlich alles, was man aus Ihrem Mund hört, in der Regel 100% Oliver Kalkofe oder hatten Sie auch jemals Autorenteams, mit denen Sie zusammengearbeitet haben?
Ich habe auch immer einige Autoren gehabt. Also nicht immer, das heißt also vieles so im Radio und auch die ersten Jahre Mattscheibe war ich vollkommen allein. Da ist wirklich fast alles komplett nur aus meinem Hirn irgendwie herausgequollen. Als es dann immer mehr wurde, habe ich immer auch ein paar Helfer gehabt, also ganz klar, die mir, sage ich, aber eher so in Richtung One-Liner oder Ideen geschickt haben. Und daraus habe ich das dann immer zusammengebastelt selber und meine eigenen Versionen gemacht. Also das heißt, ich habe eigentlich nie irgendwelche Sketche gespielt oder Sachen gemacht, die ich nicht selber geschrieben habe. Aber irgendwann war ich sehr, sehr dankbar, auch etwas Hilfe zu bekommen. Weil einfach, ich sage es auch mal so, es sind jetzt, ich habe, glaube ich, so tausend, ich weiß nicht wie viel, aber unzählige Nummern geschrieben und gemacht. Und irgendwann hat man so das Gefühl, ich habe zu diesem und jenem Thema, habe ich, glaube ich, alles gesagt. Also ich habe alle meine Hirnränder abgekratzt zu dem. Und da ist man dann sehr dankbar, wenn mal jemand anders einem einfach nur einen neuen Impuls auch in eine andere Richtung geht. Und dann, gut, ja, da kann ich mal hindenken oder so. Weil da ist man dann irgendwann in seinen eigenen Gedanken etwas beschränkt, ja.
Sie haben ja rund um den Preis, den Sie gerade bekommen haben, den Donut Media Award, gesagt, Sie machen dann jetzt mal weiter. Aber falls Sie das irgendwann nicht mehr wollen, sehen Sie jemanden, der Ihre Art von Medienkritik fortführen könnte? Weil die scheint es ja immer noch zu brauchen.
Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, es ist heute wichtiger denn je. Es ist jetzt, also ich sehe niemanden so, dem ich sagen würde, an den oder die würde ich das Zepter übergeben, was aber nicht heißt, dass ich nicht sehr, sehr viele tolle Talente sehe und gerade im Comedy-Bereich ganz viele Menschen, die ich auch persönlich klasse finde und toll finde, aber sich so auf dieses Thema Medien ein bisschen einzuschießen, das fehlt mir etwas gerade im Fernsehen oder auch überhaupt auf den anderen Kanälen. Es gibt zwar welche, die da immer so mal an die eine oder andere Ecke rangehen, aber ich glaube, generell sollten wir uns viel mehr mit den Medien an sich auseinandersetzen. Und zwar nicht nur im Comedy-Bereich, sondern ich bin seit Ewigkeiten unterwegs und sage, dass Medienkunde oder wie auch immer man es nennen möchte, ein Pflichtschulfach werden muss. Und zwar quasi ab der ersten Klasse. Und zwar genauso wichtig wie Deutsch und Mathe. Weil wir, also die Medien, und dazu gehört ja auch Social Media, Internet, alles, was damit zu tun hat. Aber die Medien beeinflussen unser Leben viel mehr als Teile der Realität. Also wir haben in den Medien, halten wir uns geistig und emotional zu einem Großteil viel mehr auf und bekommen den Großteil der Welt auch nur dadurch mit. Und das heißt, wenn wir nicht frühzeitig lernen, damit umzugehen, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir denen schutzlos ausgeliefert sind. Das war früher schon so und heute ist es wichtiger denn je. Die Kinder und die jungen Leute können zwar super mit Medien umgehen und sind da wesentlich schneller und besser drauf und wissen viel mehr, wo sie was wie finden können, aber wie man erkennt, was ist falsch, was ist nicht richtig, wie recherchiere ich, wie kann ich eine Nachricht, die ich irgendwie sehe, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, wer macht was, warum, wie benutze ich welche Medien, was gibt es da an verschiedenen Formen, woran erkenne ich auf den ersten Blick, ob etwas fake ist oder nicht. Solche Dinge, das ist so, so wichtig. Und ich glaube, das müssen wir ganz, ganz dringend in Angriff nehmen, weil wir ansonsten dem Populismus und Fake News und KI und so allem wirklich bald absolut ausgeliefert sind. Und meine Arbeit habe ich immer so ein ganz klein bisschen, als so ein Mini-Hauch davon gesehen, da so ein bisschen zu helfen. Aber ich muss auch sagen, ich kann das auch nicht mehr alleine und da gibt es eben auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Da müssen noch ein paar andere kommen. Also ich fordere gerne viele junge Menschen und jüngere Menschen jetzt dazu auf, sich kritischer und auch auf humorvolle Art kritischer mit den Medien auseinanderzusetzen. Wir müssen das ganz, ganz dringend tun.
Oliver Kalkofe, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Der Podcast Kalk und Welk erscheint immer montags in der ARD Audiothek und mittwochs auf allen anderen Podcast-Plattformen. Alle anderen Aktivitäten von Oliver Kalkofe, inklusive seines neuen Buchs, überblickt man am besten auf seiner Website kalkofe.de. Und jetzt, wie angekündigt, noch ein Medientipp. Eine der Seifenkisten, auf die ich am liebsten steige, ist die von Podcasts als Archivmedium für mündliche Geschichte. Oral History, wie man ja auf Englisch sagt. Der Radiojournalist Gregor Glöckner hat so etwas jetzt einfach gemacht. Im Podcast SWF3 – Das Phänomen taucht er in die Geschichte des vielleicht wegweisendsten öffentlich-rechtlichen Radiosenders überhaupt ein.
SWF3, Baden-Baden.
Aber nicht, wie man das vielleicht heute erwarten würde, als durchproduzierte Doku-Serie, sondern komplett ohne Klimbim als Reihe von zwanglosen Interviews mit denen, die damals dabei und somit auch Glöckners Kollegen waren. Das fängt natürlich an mit Peter Stockinger, dem SWF3-Programmchef auf Lebenszeit, aber die schiere Fülle an immer noch bekannten Namen ist bemerkenswert. Anke Engelke, Klaus Kleber, Frank Plassberg, Jörg Kachelmann, Elke Heidenreich und natürlich Elmar Hörig. Glöckner hat sie alle noch einmal vors Mikrofon bekommen und ihre Erinnerungen eingesammelt.
Das war vor der Wochenshow, das war vor all diesen Fernsehsachen, die ich dann im Anschluss machte. Im Grunde kann man bis heute sagen, dass Wirbi und Zeus, dass die mich geschubst haben und gesagt haben, hier ist die Perücke, jetzt halt die Fresse, mach's halt einfach.
Zwischendurch landen im Feed auch einfach mal Zusammenschnitte aus dem damaligen Programm, damit selbst Spätgeborene wie ich einen Eindruck bekommen können, was damals so bahnbrechend war. Ein tolles Projekt, das schon seit August 2024 läuft, aber bisher nicht so aussieht, als würde es bald aufhören. Alleine deswegen verdient es, noch breiter wahrgenommen zu werden. Die knackige Doku für Nicht-Nerds lässt sich aus so viel Archivmaterial ja vielleicht später immer noch basteln. Wie wäre es, SWR? Ein Link zu SWF 3, das Phänomen, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Kennt ihr jemanden, der auch ein alter oder ein junger Kalkofe-Fan ist? Dann schickt dieser Person doch jetzt direkt einen Link zu dieser Folge. Nächstes Mal geht es dann um die diesjährigen Grimme-Preise, mit besonderem Fokus auf den Auszeichnungen im Bereich Kinder und Jugend. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.